Wir kamen bis zum Ende von Vers 8. Die weiteren Verse sind ähnlicher Art. Sie sind sehr praktische Verse. Man könnte über sie schreiben, rechte Anweisungen für einen Zeugen Jesu. Timotheus war ein ganz gewöhnlicher junger Mann. Aber der Herr hat ihn herausgeholt und zu seinem Zeugen gemacht. Er dürfte sich aber schon zu Hause bewährt haben, denn er hatte schon dort ein gutes Zeugnis, nicht nur an seinem Ort, sondern auch in der ganzen Gegend. Mit anderen Worten, jeder von uns darf Timotheus nachfolgen, in seiner Bereitschaft, ein Zeuge Jesu zu sein. Insofern dürfen wir diese Worte ganz persönlich einmal für uns nehmen und uns rechte Anweisungen geben lassen für uns als Zeugen Jesu. Ich muss, um den Zusammenhang herzustellen, noch einmal auf Vers 7 hinweisen, denn Vers 9 schließt sich an das Ende von Vers 8 an, das aber die Fortsetzung eines Satzes ist, der in der Mitte von Vers 7 beginnt. Dort beginnen wir zu lesen. Übe dich aber hin zur rechten Ehrfurcht, denn die leibliche Übung ist zu wenigem nützlich, aber die rechte Ehrfurcht ist zu allem nützlich, da sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des künftigen. Treu ist das Wort und aller Annahme wert. Denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, weil wir die Hoffnung auf den lebenden Gott setzen, der Retter aller Menschen ist, allermeist der Gläubigen. Vielleicht besser der Glaubenden, derer die glauben. Solches weise an und lehre. Niemand verachte deine Jugend, sondern werde stets ein Vorbild, den Gläubigen im Wort, in der Lebensführung, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Reinheit. Bis ich komme, widme dich dem Lesen, dem Aufrufen, dem Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben wurde durch Prophezeiung mit Händeauflegung der Ältestenschaft. Diesen Anliegen widme deine Aufmerksamkeit, sei in ihnen, damit dein Fortschritt allen offensichtlich sei. Habe stets Acht auf dich selbst und auf die Lehre, bleibe beharrlich bei ihnen. Denn indem du dieses tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die dich hören. Rechte Anweisungen für einen Zeugen Jesu, nicht wahr? Übe dich zur rechten Ehrfurcht, hin zur rechten Ehrfurcht. Ganz praktisch werde Jesus ähnlich. Übe dich in diesem Projekt, in diesem Anliegen, für das Gott seinen Sohn in die Welt sandte. Deshalb kam Jesus, damit das verstümmelte Ebenbild im Menschen wiederhergestellt werden könnte. Deshalb wurde das genaue Ebenbild, das er geschaffen hatte, im Sohne, deshalb wurde das Bild, Jesaja 52, Ende, verstümmelt. Bis zur Unkenntnis. An unserer Stelle, Kapitel 53, damit wir ihn kennenlernten und seine Kinder würden. Das ist der Sinn des Kommens Jesu in die Welt. Also diese Anweisung über dich in der rechten Ehrfurcht ist höchst zentral für das Leben eines Christen, der für Jesus da sein will. Denn die leibliche Übung ist zu wenigem nützlich. Ihr Wert ist geringer als der Wert geistlicher Übung. Aber die rechte Ehrfurcht ist zu allem nützlich, da sie die Verheißung des Lebens hat. Sie bringt Leben. Jetzt schon fördert sie unser Leben, unser geistliches Leben vor allem, aber unser geistliches Leben beeinflusst in starkem Maße unser leibliches Leben. Menschen, die geistlich froh sind im Herrn Jesus, denen geht es auch körperlich besser, im Allgemeinen. Wenn Gott nun Bedrängnis oder Anfechtung und Schwierigkeiten bringt im Bereich des Leiblichen, das nehmen wir dann auch hin, aber der geistlich Gesinnte kann auch das besser vertragen als ein anderer. Das ist allgemeine Kenntnis, auch in der Ärzteschaft. Also diese Übung zur geistlichen rechten Ehrfurcht, diese geistliche Übung ist zu allem nützlich, zu dem Leben in dieser Welt und auch für das künftige Leben. Nun, das versteht sich. Dahin eilen wir, dahin geht es. Aber gerade da knüpft der Apostel Paulus eine sehr wichtige Aussage an. Vers 9 sollte eigentlich die Fortsetzung hier sein. Denn der Inhalt von den Versen, der Verse 9 und 10 schließt sich an diesen kommenden, an dieses kommende Leben an. Treu ist das Wort. Vielleicht haben Sie in Ihrer Übersetzung glaubwürdig. Sicherlich ist das eingeschlossen. Es geht aber noch um etwas mehr. Warum ist das Wort glaubwürdig? Weil es treu ist. Das Wort bedeutet eigentlich zuverlässig, treu. Nun, wir sprechen normalerweise nicht von einem treuen Wort. Wir sprechen von treuen Personen. Aber das Wort steht für die Person. Der Mensch und Gott, Personen äußern sich in Worten. Und deshalb ist auch ein Wort treu, weil der, der es gesprochen hat, treu ist. Dieses Wort, das Paulus eben gesagt hat, das sich konzentrieren auf das geistliche Wohl des inneren Menschen, dass das für die Ewigkeit großen Wert hat, ist ein Wort, auf das man sich verlassen hat, kann. Das wird uns nie im Stich lassen. Es wird sich nie als verkehrt erweisen. Es wird uns treu bleiben, wenn wir uns daran halten. Nun kann man diese kurzen Worte, vier Wörter, treu ist das Wort, auf die ganze Bibel beziehen und sie wäre immer noch wahr. Und eigentlich braucht es die ganze Heilige Schrift, um diesem Anliegen nachzukommen, übe dich in der rechten Ehrfurcht. Treu ist dieses Wort. Ich hatte auf einer Tagung zu sprechen über die Frage, was ist bibeltreu? Und eine meiner ersten Antworten war, wer ist bibeltreu? Gott, sein Wort ist bibeltreu. Gott steht zu seinem Wort. Die Schrift ist sich selbst treu und sie ist uns treu. Treu ist das ganze Wort und ganz besonders jetzt in diesem Zusammenhang dieses Wort. Die rechte Ehrfurcht ist nützlich zum Leben, für das künftige Leben. Und aller Annahme wert oder würdig. Das heißt, weil es treu ist, weil es zuverlässig ist, weil es uns nie im Stich lassen wird. Deshalb dürfen wir es annehmen. Was heißt alle Annahme oder alle Annahme? Das heißt einmal, dass wir es von ganzem Herzen annehmen, nicht mit einem Teil von uns nur. Das geschieht allzu oft. Jesus beschwert sich bei den Leuten seiner Zeit. Mein Wort findet nicht Eingang bei euch. Es bleibt irgendwo stehen, irgendwo haften. Er fragt gleichsam, hat jemand Ohren? Zweitens, hat er sie, wenn er solche hat, zum Hören oder zu etwas anderem? Sind sie dafür da, dass man etwas Metall daran hängt? Wozu hat man Ohren? Habt ihr sie zum Hören? Dann hört. Und das Ohr ist das Tor zum Kopf, zum Denken. Wort ist Speise für das Denken. Gott behandelt Menschen als Denkende. Logos, das bekannte Wort für Wort, bedeutet das Gedachte zum Ausdruck gebracht. Gott denkt und spricht zu denkenden Menschen. Und er will, dass wir das annehmen, bis ins Innere. Jakobus spricht ebenfalls davon. Er gebraucht ein Wort, das man für die Aufnahme eines Gastes gebrauchen kann, in Kapitel 1 seines Briefes. Nehmt das Wort auf, lasst es nicht nur im Foyer stehen bleiben, im Vordergrund. Manches Wort, das wir hören und das wir lesen, bleibt wirklich im Vorraum stehen, nicht wahr? Wir lesen es und wir laden es nicht wirklich ein, bis ins jede Ecke unseres Lebens zu kommen. Da braucht es schon ein langsameres Lesen, ja, ein Nachsinnen. Der Psalmist des Alten Testamentes spricht von einem Murmeln. Deshalb übersetzt Luther von Reden oder Mitreden. Der redet von seinem Gesetz. Das heißt, während er liest, er redet laut, er spricht laut oder liest laut. Murmelnd lesen, nachsinnend. Wenn man es laut liest, dann kann es besser Eingang finden. Das ist eine psychologische Kenntnis. Wertvolle Dokumente liest man halblaut, ja, damit sie wirklich zur Kenntnis genommen werden kann. Wer studieren will, sollte besser alleine sein und dann laut lesen. Das heißt, murmelnd lesen, um das wirklich zur Kenntnis zu nehmen. Wenn Sie viel aufnehmen wollen, dann natürlich, ohne sogar die Lippen zu bewegen, einfach aufsaugen, mengenweise. Und dann haben Sie ein Kapital. Aber wenn Sie wirklich das Wort aufnehmen wollen, dann gilt es auch einmal etwas langsam zu lesen. Alle Annahme wert, mit jeder Phase unseres Wesens. Aber jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Nicht nur von mir, von ganzem Herzen, sondern überall, wo es Menschen gibt, überall, wo es Gläubige gibt, überall, wo es Menschen gibt. Dieses Wort trifft jeden Menschen. Es ist ein Wort für jeden Menschen auf der Welt. Timotheus ist Missionar. Er ist in Ephesus. Aber er hätte irgendwo sein können. Nicht nur in Kleinasien, Paulus hätte ihn irgendwo hinschicken können. Er hätte dieses Wort mitnehmen können und es hätte sich bewahrheitet. Dies ist ein Wort, das für jeden der Annahme wert ist. Würdig, da kann man denken, vom Grundtext her, an eine Waage, die alte Waage, wobei man etwas zu Wiegendes auf eine Schale legt, und dann genügend Gewicht auf die andere Seite, um es in die Waagerechte zu bringen. Und das, was man jetzt zuerst hineinlegt, das ist das Wort Gottes. In diesem Fall die Verheißung des ewigen Lebens. Das legt man hinein. Und jetzt, dieses ist es wert, dass jeder es annehme. Ja? Es ist es wert. Zeige du das mit deiner Art, mit deinem Annehmen. Lege deine Aufmerksamkeit in die andere Schale. Es ist es wert, dass jeder es aufnimmt, dass jeder es annimmt. Man hat nicht verkehrt gehandelt in irgendeiner Weise. Alle Annahme wert. Das sagt er übrigens nicht nur hier, sondern auch an einer anderen Stelle, in Kapitel 1, Vers 15, glaube ich, ist es. Das Evangelium von Jesus Christus ist aller Annahme wert. Kapitel 1. Treu ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist. Das ist natürlich die Botschaft, die hinter dieser Botschaft liegt, die wir hier haben. Deshalb hat es eine Verheißung. Denn warum aller Annahme wert? Paulus begründet nun, dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, weil wir die Hoffnung auf den lebenden Gott setzten, der Retter aller Menschen ist. Das heißt, wir, Paulus, du, alle unsere Mitarbeiter, sind solche, die ihre Hoffnung auf den Herrn gesetzt haben. Zum ewigen Leben. Und wir erleben, dass dieses Wort sich bewahrheitet, dass es wert ist, der Annahme wert. Paulus bezeugt das selbst persönlich, was er hier dem Timotheus nahelegt. Dafür arbeiten wir auch. Das ist eine Haupttriebfeder seiner missionarischen Tätigkeit, dass Menschen sich üben in der Vorbereitung auf die Ewigkeit und werden geschmäht, weil wir die Hoffnung auf den lebenden Gott setzten. Nicht auf einen toten Gott, sondern auf einen Gott, von dem wir wissen, dass er lebt. Goliath dient falschen Göttern. Und er fordert Israel heraus und seinen Gott. David hört das. Und obwohl er kein Soldat ist, kann er sich das nicht anhören. Und er holt sich 5 Steine. Man fragt sich, warum. Goliath hatte einige Brüder. Ich weiß nicht, ob sie für die auch waren. Aber er brauchte nur einen für Goliath. Diese gehörten zu den letzten Riesen jener Rasse. Nun, er holt sich diese Steine und sagt zu Goliath, ruft über das Tal hinweg, ich komme zu dir im Namen des lebendigen Gottes Israels. Er lebt. Deine Götter sind tot, wenn du dich ihrer rühmst, heute werde ich dein Fleisch den Vögeln geben. Das Los eines Menschen ist das seines Gottes. Die Religion eines Menschen prägt einen Menschen und bestimmt sein Los. Wer einen toten Gott hat, der ist dem Tode den Tod bestimmt. Wir glauben an einen lebenden Gott und deshalb ist unsere Hoffnung eine lebendige. Und deshalb können wir uns auf jenes künftige Leben vorbereiten. Wir haben die Hoffnung gesetzt auf den lebenden Gott, der Retter aller Menschen ist. Unsere Rettung ist noch nicht ganz vollständig. Wir sind gerettet worden, aber wir werden immer noch gerettet. Drittens, wir werden noch gerettet werden. 3-mal rettet Gott gleichsam. Die Bibel kann in diesen 3 Zeitformen sprechen. Manche Texte im Neuen Testament sprechen von der gegenwärtigen Rettung, manche sprechen von der künftigen Rettung. Deshalb spricht Paulus von einer Hoffnung, das heißt von einer Zukunft, von einem Glauben, der in die Zukunft geht. Er ist sich seines Heils, das er bereits erlebt hat, gewiss. Er hat seine Hoffnung gesetzt, dass Gott der Retter ist, auf den er sich verlassen kann für die Zukunft. Nun sagt er, Gott ist einer, auf den man die Hoffnung setzen kann, für alle Menschen. Ich weiß nicht, wie man so schnell an diesem Text vorbeilesen kann. Ich weiß nicht, wie ein Spurgeon fertig geworden ist mit diesem Vers. Spurgeon glaubte nicht, dass Gott alle Menschen, dass Jesus für alle Menschen gestorben sei. Vielleicht ist Ihnen das neu, aber das ist der strenge Calvinismus, der an einen selektiven Tod Jesu denkt. Das hat aber seine Folgen. Und ich denke nicht, dass Spurgeon sich dieser Folgen bewusst war. Ich denke auch nicht, dass Spurgeon wirklich Calvin gekannt hat. Es wird bald ein neues Buch erscheinen. Es ist schon im Englischen da und ich vermute sehr stark, es wird auch im Deutschen erscheinen demnächst. Was ist das für eine Liebe, die nicht für alle Menschen ist? Das ist der Gedanke. Ja. Was ist das für eine Liebe, die nicht alle Menschen einschließen soll? Und zeigt einmal einiges auf, das nicht einmal in reformierten kalvinistischen Kreisen bekanntes Gut ist. Er hat einmal seine Hausaufgaben gemacht und ist diesen verschiedenen Fragen nachgegangen. Wo kommen sie eigentlich her? Wie sah das Leben in Genf damals eigentlich aus? Wer war denn der Mann Calvin? Wie ist sein Leben geprägt von diesen Anschauungen? Spurgeons Rettung war die, dass er wirklich an die Liebe Gottes zu Menschen glaubte und glaubte, dass Gott Menschen retten wollte. Und er war ein besserer Evangelist als manche, die keine Calvinisten waren. Aber weil er mit dem Wort umging, er hat sich selbst gleichsam, er ist gleichsam über sich selbst hinausgegangen an dieser Stelle. Er hat das ziemlich stark durchdacht und zum Teil kann ich ihn verstehen an dieser Stelle, wie er zum Evangelisten wurde. Aber das soll uns jetzt nicht stark beschäftigen. Ich will bei der Frage bleiben oder bei der Tatsache bleiben, dass Jesus Christus nach Paulus und auch nach Jesus selbst in Johannes 3, Vers 16 der Retter aller Menschen ist. In welchem Sinne? Nicht in dem Sinne, dass alle Menschen ohne weiteres gerettet werden werden. Ich hatte einige Studenten, die das allerdings glaubten, dass eines Tages alle Menschen gerettet würden. Und es war nicht einfach, mit ihnen zu sprechen. Einer von ihnen kam wohl einige Male für das persönliche Gespräch. Wir haben zusammen diskutiert. Er war ein sehr ruhiger Typ und es war nicht schwer, mit ihm zu sprechen. Aber er schien bei seiner Meinung zu bleiben. Und ich wusste gar nicht, wie er sich entwickelte. Bis Jahre später er ein Buch schrieb, Werden alle Menschen gerettet? Und da schreibt er, dass gewisse seelsorgerliche Gespräche ihm geholfen hätten. Er nennt nicht den Namen, aber es scheint, als ob er Bezug nimmt auf diese Gespräche, die wir hatten. Man weiß nie, was das ausrichten wird, wenn wir mit jemandem sprechen. Seien wir nur treu und versuchen wir, durch die Tür zu gehen, die der Herr uns öffnet. Und auch wenn es hoffnungslos zu sein scheint, manchmal scheint es nichts ausgerichtet zu haben, aber es wird nie leer zurückkommen, auch wenn es bei diesen nichts ausrichtet. Aber es war nicht umsonst. Das ist, was Gott sagen will durch Jesaja. Er hat also offenbar seine Meinung, ja, nicht nur offenbar, er hat seine Meinung geändert. Wenn wir schon bei diesem Thema sind, ganz kurz zwei Stellen aus der Offenbarung. Offenbarung 21, Anfang Vers 24. Wer kommt in den Himmel? Hier steht es geschrieben. Und die von den Völkern, die Gerettete sind, werden in ihrem Licht einhergehen. Nur Gerettete, die vorher gerettet waren. Vers 27, Ende, der letzte Satz des Kapitels. Nur die, die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind, dürfen eingehen. Zuerst muss der Name ins Buch der im Himmel Lebenden eingetragen werden. Und dann kann man einkehren, nicht die anderen. Die kommen nicht hinein. Also, in welchem Sinne ist dann Jesus der Retter oder Gott der Retter aller Menschen, wie Paulus es hier sagt? In dem Sinne, wie Jesus es sagt in Johannes 3, Vers 16. Er ist der Retter für alle Menschen. Er will, dass allen Menschen geholfen werde. Das heißt, dass alle Menschen gerettet werden. Kapitel 2 in unserem Brief, Vers 3. Denn solches ist edel und angenehm vor Gott, unserem Retter, Anfang Vers 4, der will, dass alle Menschen gerettet werden. Und solche Stellen beschränkt man, wenn man etwas anderes glaubt. Man sagt, alle, für die Jesus starb. Und Jesus starb nur für die Erwählten. Das ist die Lehre in diesen Kreisen. Übrigens, das hat sehr schwerwiegende Konsequenzen für die Heilsgewissheit. Calvinisten, diese fünf Punkte, Calvinisten nennt man sie, haben Schwierigkeiten mit der Heilsgewissheit. Da wackelt es. Und stellt man ihnen genau die Frage, aufgrund wovon kannst du wissen, dass du gerettet werden wirst? denn immerhin glaubst du, dass du erwählt bist. Er glaubt, dass er gerettet werden wird, weil er glaubt, dass er erwählt war. Denn Jesus ist ja nur für Erwählte gestorben. Deshalb ist er darauf angewiesen, festzustellen, ob er erwählt war. Deshalb die Schwierigkeit mit der Heilsgewissheit. Wie stellt er das fest? Normalerweise scheint die Antwort zu kommen an der Frucht. Die Frucht ist aber ein Maßstab, wonach einer einigermaßen feststellen kann, ob der andere ein Christ ist. Es hilft auch bei uns. Aber bei mir persönlich ist der Maßstab das Wort Gottes. Wie kann ich wissen, dass ich ein Kind Gottes bin? Es steht geschrieben, dass Jesus Christus für alle Menschen starb. Das ist die objektive, feststehende Tatsache. Ob ich auf die Welt gekommen wäre oder nicht, die Bibel sagt, Jesus starb für alle. Sein Opfertod war anstelle von allen Menschen. Das ist grundlegende, objektive, geschichtliche Tatsache. Und auf diese Tatsache baue ich. Ich stelle mich darauf, ich gebrauche ganz bewusst den vierten Fall, auf diese Tatsache. Das heißt, ich stelle mich auf diese Tatsache. Und dann baue ich auf ihr. Das heißt, wenn ich weiß, dass Jesus für alle Menschen gestorben ist, brauche ich nur zu wissen, ob ich ein Mensch bin. Und wenn ich ein Mensch bin, dann kann ich sagen, Jesus ist für mich gestorben. Fertig. Das ist, was Jesus verlangt. Dass ich das glaube, von ganzem Herzen, dass er für alle starb. Und dass ich glaube, dass ich einer von den Menschen bin, für die er starb. Für Johannes hat das sehr starke Konsequenzen. Für uns, die wir in einem sogenannten christlichen Raum aufgewachsen sind, wir haben uns daran gewöhnt, dass einer sehr schnell sagen kann, Jesus starb für alle. Nicht wahr? Ich kann fast vermuten, nur ich kann vermuten, wie das bei Ihnen ankommt, wenn ich sage, das ist alles, was es braucht. Aber das ist, was die Schrift sagt. Und wer jetzt nicht wirklich gerettet wird über diesen Prozess, der glaubt nicht wirklich, dass Jesus für alle Menschen starb. Das ist die Aussage von Johannes. Studieren Sie einmal den ersten Brief des Johannes. Ganz einfache Wahrheiten. Ein Beispiel. 1. Johannes 5. Die sind eigentlich umwerfend. Für uns, die wir uns an etwas anderes gewöhnt haben, dass jemand heuchlerisch biblische Aussagen machen kann. Aber für Johannes gibt es das nicht. Für Johannes ist die Tatsache fest, steht sie fest, dass jemand, der sagt, er glaubt, gelogen hat. Er glaubt nicht. Ja. Wir haben einmal in einem Studentenkreis, als ich Hochschullehrer war, wollten einige Studenten Gespräche führen. Und das haben wir dann regelmäßig getan an einem Sonntagabend. Und gerade über eine solche Frage haben wir einmal diskutiert. Was ist Glauben? Und ich wehrte mich dagegen, dass es so einen halben Glauben gäbe. Ja. Entweder man glaubt oder man glaubt nicht. Es gibt eine Art vorläufigen Glauben. Das kann man so beschreiben vielleicht. Jesus vertraut sich einmal nicht allen an, die sagen, sie glauben. Ende Kapitel 2 des Evangeliums Johannes. Und dann schließt sich daran die Geschichte von Nikodemus. Aber die Geschichte von Nikodemus ist eigentlich die Fortsetzung der letzten Verse von Kapitel 2. Er vertraute sich ihnen nicht an, denn er wusste, was im Menschen war. Nämlich nicht der Glaube, sondern der Unglaube. Der Mund vermag, etwas über die Lippen zu bringen, das im Innern tatsächlich nicht da ist. Wir müssen also vorsichtig sein, wenn jemand sagt, ich bin Christ oder ich glaube, wir müssen das prüfen am Wort Gottes. Jetzt 1. Johannes 5. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Gesalbte ist, das ist alles. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, das heißt, der von Gott Gesalbte, das ist alles, was es braucht. Von diesem wird jetzt eine ungeheure Aussage gemacht. Ist von Gott geboren worden. Wenn wir in Deutschland aufgewachsen sind, wir sind älter, wir kennen noch die alte Zeit, wo die Massen christlich waren. Heute ist das nicht mehr der Fall. Die junge Generation kennt uns nicht. Das heißt, sie kennt nicht unsere Welt, in der wir aufgewachsen sind. Wer hat nicht alles das Glaubensbekenntnis aufgesagt in den Kirchen? Jeden Sonntagmorgen. Ja. Man genierte sich, aus der Kirche auszutreten. Das hätte das Geschäft ruinieren können. Ja. Heute ist es umgekehrt. Gehört man noch zu einer Kirche, dann kann es schädlich sein für das Geschäft. Damals war es anders. Das war eine Volkskirche. Das heißt, eine Kirche, wo jeder dabei sein konnte, der getauft war. Und wenn man getauft war, war man schon selig, ja? War man schon gerettet. Man brauchte nicht erst bis zum Grab zu warten, bis zum Sarg zu warten, bis der Pfarrer einen in den Himmel schickte. Man war da schon als Säugling gleichsam. Man war schon dabei. Aber da ist eine ganze Menge Unwahrheit ausgesagt worden. Johannes, dieses Bibelwort, Johannes sagt, wenn jemand glaubt, dass Jesus der Christus ist, dann ist er von Gott geboren. Und wenn wir das ernst nehmen, werden wir uns zu fragen haben, was heißt es, zu glauben, dass Jesus der Christus ist? Dann wird man sich einmal dahinter setzen müssen. Und das ist für mich schwer. Ja. Das scheint für mich, ich bin da etwas überfordert, nur zu glauben, dass er der Christus ist. Aber für Johannes scheint das ganze Evangelium da in diesem einen Wort zu stecken. Das beinhaltet, dass Gott Jesus in die Welt sandte zu Weihnachten, dass Jesus im Fleisch kam, das ist eine andere Stelle im ersten Johannesbrief und so weiter. Für Johannes ist die ganze Geschichte des Evangeliums hier mit enthalten. Wenn er sagt, wer glaubt, dass Jesus, also heißt es Jesus? Ja, Jesus, nur nicht Christus. Jesus, der menschliche Name von Jesus als Mensch, dass dieser, der von Gott gesalbt ist. Wenn er das so sagt, dann ist das ganze Evangelium da drin. Und wer das glaubt, der ist von Gott geboren. Wir merken also, dass die Schrift manchmal Glauben anstelle von Buße gebrauchen kann. Hier ist von Buße nicht die Rede. Aber ein echter Glaube wird ein Bußfertiger sein. Umgekehrt kann Petrus von Buße sprechen, aber er schließt den Glauben ein. Bei ihm. Er betont die Buße, weil die Juden, die ihm gegenüberstanden, gerade diese Betonung brauchten. Aber wer kann wirklich Buße tun, ohne wirklich zu vertrauen auf den, der ihn ruft zur Buße? Ohne Vertrauen auf Jesu Ruf kann niemand wirklich Buße tun. Die zwei sind miteinander verbunden. Aber der Ergänzung wegen, das heißt, wenn wir ein volles Bild haben wollen, brauchen wir beide Begriffe. Buße, Umdenken über Sünde und Gott. Und Glauben, das Ja sagen zu ihm, das Vertrauen zu ihm. Kommen wir zurück zu unserem Text, 1. Timotheus 4. Er ist der Retter aller Menschen, weil Jesus für alle gestorben ist, er ist das Opfer für alle Menschen. Sogar Calvin nimmt 1. Johannes 2 ernst. Ich habe übrigens einige Blätter mitgebracht, ich habe sie noch nicht konsultiert. Aber es sind einige Zitate von Calvin, die sehr köstlich sind. Wussten Sie, dass Calvin nicht kalvinistisch war? Ja. Und der ist Sühnung, 1. Johannes 2, Vers 2, der ist Sühnung für unsere Sünden. Aber nicht allein für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Für die ganze Welt. Und das scheint Calvin ernst genommen zu haben. Eigentlich entwickelt sich der Fünf-Punkte-Calvinismus, der doktrinäre oder der stark lehrmäßige Calvinismus, erst im 17. Jahrhundert. Und zwar über eine Auseinandersetzung mit Auffassungen, innerhalb des calvinistischen Glaubensbereiches, geografisch. Aber einige wollten nicht so weit gehen und dann entstand diese Auseinandersetzung und so ist diese Form des Calvinismus entstanden, aber er ist offenbar nicht ursprünglich. Noch einmal 1. Timotheus 4. Treu ist das Wort und alle Annahme wert oder würdig, denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, weil wir die Hoffnung auf den lebenden Gott setzen, der der Retter aller Menschen ist, und jetzt kommt die Einschränkung, allermeist der Gläubigen. Und da haben wir den Unterschied. Gestorben für alle Menschen als Opfer, das für alle Menschen zur Verfügung steht, das heißt ihnen angeboten wird. Aber nur die, die es annehmen, werden eigentlich gerettet. Die sind, und nach der Heiligen Schrift werden sie damit erwählt. Das ist die eigentliche Erwählung, wenn Jesus einen bußfertigen, glaubenden Sünder rettet. Dieses Erfassen ist ein Erwählen, ein Erfassen und ein Verändern, das ihn zu seinem Kind macht. Und das ist ein großes Heilsbündel, was da alles geschieht mit einem Menschen. Er macht, ja?
Ich habe mir eine Zwischenfrage. Wer hat denn dann gefasst? Der Mensch oder Gott?
Was meinst du?
Ja, ich habe da ein paar Probleme mit. Wer hat denn gefasst? Ich habe mich nicht bekehrt, sondern durch viele Zirken und Werben habe ich Gott nicht mehr standhalten können. Und dann habe ich ja gesagt, dass er doch der Eigentliche ist. Müssen wir dann annehmen, dass er mal daneben passt? Oder dass er in seinem Plan, mit dem Plan, den er sich gemacht hat, nicht zurechtkommt, weil nur ein ganz kleiner Teil gerettet wird? War das eine falsche Disposition von ihm?
Die Schrift beantwortet nie die Frage, aus welchem Grund jemand sich für Jesus entscheidet. Nie. Wir müssen lernen, mit unbeantworteten Fragen zu leben. Sie sagt, die er kannte. Ezekiel, Gott durch Ezekiel, legt die ganze Verantwortung für die Reaktion auf seine Botschaft auf den Menschen. Wir wissen, dass Gott uns ruft, aber wir müssen auch schriftgemäß sprechen. Wir dürfen nicht über die Schrift hinausgehen. Die Schrift sagt, warum wollt ihr sterben? Wir sollen glauben. Wir sollen Buße tun. Und da legt Gott einmal den Finger auf uns. Da holt er uns ab. Willst du? Das ist die biblische Botschaft. Wie das kommt, dass einer Ja sagt und einer Nein, das wissen wir nicht. Selbst der reformierte Theologe Francis Schäfer sagt, das bleibt ein Geheimnis. Das bleibt ein Geheimnis. Wenn Gott vorher bestimmt hat, wer gerettet wird und wenn er es ist, alleine, der die Weichen stellt, dann habe ich nichts dagegen. Nichts. Ich habe nichts gegen Gott. Ich habe nichts gegen seine Führung. Ich habe nichts gegen sein Wort. Aber ich habe etwas dagegen, wenn jemand über das Wort hinausgeht. So dürfen wir nicht sprechen. Wir kommen zurück zum Text. Dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, weil wir die Hoffnung auf den lebenden Gott setzen, der der Retter aller Menschen ist, allermeist der Gläubigen, der Glaubenden. Die sind es, die errettet. solches weise an und lehre. Niemand verachte deine Jugend. Er schreibt nicht, verbiete es jedem, dich zu verachten, weil du jung bist. Das schreibt er nicht. Er schreibt auch nicht, niemand verachte dich, sondern er sagt, niemand verachte deine Jugend. Es gibt in der Schrift offensichtlich drei Altersgruppen. Wir unterscheiden mehr, aber sowohl Johannes als Paulus spricht von Kindern, von Jugendlichen und von Alten. Auch an Titus spricht Paulus so, schreibt Paulus so. Er teilt die Christen auf in junge Männer, alte Männer und er kann von Kindern sprechen. Das heißt, was dort Jugend genannt wird, ist der ganze Bereich des Alters zwischen Kindern und alten Leuten. Wobei die alten Leute schon etwas früher offenbar alt geworden sind, als wir das bei uns so bezeichnen würden. Aber vielleicht kann man an die Zahl 60 denken, wenn man an 1. Timotheus 5 denkt, an die Witwe. Ja. Das wäre allerdings bei der Frau, ich weiß nicht, wie er bei dem Mann, wen er als alt dort bezeichnen wollte. Er selbst war nicht allzu alt, als er starb, nennt sich aber einen alten Menschen. Er durfte in den 60er Jahren gewesen sein, als er starb. Also das wäre dann, wenn wir das so nehmen, sehr zu vergleichen mit dem Alter, das er in Kapitel 5 von 1. Timotheus angibt. Wir könnten sagen, alle zwischen denen, die noch nicht 20 sind oder die noch als Kinder zu bezeichnen sind und denen, die noch nicht 50 sind, ungefähr. Genau wie alt Timotheus war, wissen wir nicht. Jesus gilt noch als verhältnismäßig jung für seine Generation. Er ist jung gestorben, sagt die Prophetie, aus der Mitte des Lebens gleichsam herausgerissen. Und wenn es hier heißt, niemand verachte deine Jugend, dann will uns das sagen, dass Jugendliche dem Herrn dienen können, aber das ist ein großer Bereich. Und wir dürfen da früh anfangen, wir dürfen aber nicht gleich aufhören. Ja. Was mich beeindruckt ist, dass er sagt, niemand verachte deine Jugend, das heißt, er setzt voraus, dass die Neigung dazu wäre, ihn zu verachten. Er erwartet das, dass es möglich sein könnte. Mit anderen Worten, wäre er älter, müsste er das nicht schreiben. Also, wenn er so schreibt, dann schlussfolgere ich zweierlei. Einmal hat er Timotheus als Jugendlichen beauftragt. Das sagt mir, Gott kann Jugendliche gebrauchen. Deshalb möchte ich Mut machen, jugendlichen Leuten Mut machen, sich vom Herrn gebrauchen zu lassen. Zweitens, von diesem Text her darf ich annehmen, dass Gott selbstverständlich auch ältere Leute gebraucht. Bei denen braucht man nicht zu schreiben. Das heißt in diesem Fall, in dieser Kultur, niemand verachte dich. Titus dürfte vielleicht etwas älter gewesen sein, aber er war auch noch verhältnismäßig jugendlich. Barnabas war gewiss älter. Also ältere Menschen haben Gott gedient. Und die dürfen auch dem Herrn dienen. Und wenn wir hier Ältere haben, wir dürfen also wissen von diesem Text her, es ist für Gott selbstverständlich, dass wir Zeugen Jesu sind. Es war offenbar nicht selbstverständlich, dass jüngere Leute Zeugen waren. Aber Paulus sagt, die dürfen das. Aber von den Älteren wird es erwartet. Jetzt aber einen Schritt weiter. Wenn in unserer Zeit das Alter verachtet wird, dann dürften wir wohl von der Schrift her, weil Paulus es für selbstverständlich hält, dass ein älterer Mensch ein Zeuge Jesu Christi ist, dann dürften wir von dort her sagen, in der Praxis, dann dürfte ich zum Beispiel zu uns sagen, lass niemand dich verachten, weil du älter bist. Ja. Das erwartet Paulus nicht, aber das dürfen wir dann sagen. Wir brauchen uns nicht verachten zu lassen. Aber was heißt es, sich nicht verachten zu lassen? Es heißt nicht, es einem anderen zu verbieten, sondern es heißt, die Voraussetzungen zu erfüllen, dass es nicht nötig wäre. Timotheus soll als Christ so leben, dass niemand einen Grund hat, ihn zu verachten, weil er jugendlich ist. Das heißt, er soll eine geistliche Reife aufweisen, die ihn als Autorität trotz seiner Jugend herausstellt. Und die kann ein Jugendlicher entwickeln. Spurgeon war vielleicht etwa 15 Jahre alt, als er seine erste Predigt vor einer gemischten Gemeinde, das heißt einer von Jung und Alt, hielt. Wer alles dabei war, weiß ich nicht, aber es waren ältere Leute dabei. Er hatte in der Sonntagsschularbeit, die den ganzen Bezirk umfasste, schon gedient. Dort hatte er gesprochen vor Kindern. Aber durch einen, wir könnten sagen, Zufall, menschlich gesehen, es war eine Überraschung für ihn, aber er hat sich dann dieser Herausforderung gestellt, war er genötigt, eine Predigt zu halten an einem Sonntagabend in einer Versammlung im Haus. Und er hat sich aber sehr, sehr gut benommen als junger Mann, als 15-Jähriger. Eine ältere Frau, bevor die Versammlung vorbei war, er hatte sie Predigt gehalten und jetzt sollte es zum Schluss gehen. Und eine alte Frau rief dann, wie alt er wohl sein dürfte. Ja. Er ging nicht darauf ein. Er war der würdige Prediger jetzt. Ja. Und er machte einfach weiter. Wir singen dieses Lied noch zum Schluss und was immer er zu sagen hatte. Ja. Aber sie war nicht ruhig. Hinterher hat sie wohl die Frage noch einmal gestellt. Und dann mussten die Tatsachen raus. Er hat sich also bewährt, schon als Jugendlicher. Und er war wirklich ein junger Mann, als er nach London kam, zu dieser Großstadt und sich der Herausforderung dort stellen musste. Niemand verachte deine Jugend, auch nicht dein Alter. Wie? Indem du ein Vorbild bist. Und wie? Ein Vorbild. Werde stets ein Vorbild. Wir haben hier die kontinuierliche Form. Nicht nur einmal, und dann hat man das Gebot, ist man der Anweisung nachgekommen, sondern stets ein Vorbild. Den Gläubigen, wie? Im Wort Gottes, in der Verkündigung, im Gespräch, wo immer es Worte gibt, dort, wo geredet wird, da soll er ein Vorbild sein. Nun, das steht an erster Stelle. Und richtig so. Der Mund ist der letzte Ort, wo man Sieger ist. So sagt Jakobus. Und deshalb wird die Sündlosigkeit Jesu am Mund festgestellt. Er hat kein Wort gesprochen, das fehl am Platz war. Und das soll der Beweis dafür sein, dass er nie gesündigt hatte. Ja. Wer seine Zunge beherrschen kann, sagt Jakobus, der kann alle Glieder beherrschen. Dort soll Timotheus sich der Frage, der Aufgabe hingeben. Dann in der Lebensführung, im Wort, im Wandel also. In der Liebe. Das ist die Kardinaltugend des Christen. Ja? In der Liebe. Im Geist. Das dürfte der Heilige Geist sein. Wenn Geist alleine steht, scheint es normalerweise den Heiligen Geist zu meinen, es sei der Zusammenhang uns eines anderen belehrt. Der Heilige Geist. Wenn es sein Geist wäre, dann wäre es etwas unverständlich, wie er da in seinem Geist ein Vorbild sein sollte. Aber im Heiligen Geist spricht oder heißt, in der Kraft des Geistes, mit Hilfe des Geistes soll das geschehen. Ja. In dem Aufrufen, wenn Sie ermahnen haben, können Sie ruhig einen Stift nehmen und das durchstreichen. Sie durchstreichen kein Bibelwort. Haben Sie keine Angst. Das Bibelwort hier steht, heißt aufrufen. Aufrufen, Zuspruch geben, kann trösten bedeuten. Ja. Also, es ist ein sehr umfassendes Wort. Ein sehr umfassendes Wort. Wir denken an Kapitel 6, Vers 2, Ende. Diese Dinge lehre und seien Gegenstand deines Aufrufens. Oder diese Dinge rufe auf. Das ist schlechtes Deutsch. Man muss es etwas anders formulieren. Gegenstand des Aufrufens. Das heißt, aufrufen, nicht nur ermahnen, kann das Ermahnen einschließen, aber Ermahnen als solches wäre viel zu selektiv. Trotz dessen, dass viele Übersetzer es gebrauchen. Es nimmt mich Wunder, warum sie es heute noch tun. Selbst Sprachwissenschaftler, ich weiß nicht, ob es Ihnen nicht bewusst ist, wie das Wort heute klingt, es müsste sein, Ihnen bewusst sein, dass es heute einen negativen Klang hat. Überhaupt, das Wort auch als hätte eigentlich immer oder wäre wohl immer am Fehl am Platz gewesen, weil das Wort ermahnen eigentlich erinnern bedeutet, erinnern an eine Aufgabe und an eine Pflicht. Und als solches Wort übersetzt es ein anderes griechisches Wort. Das bedeutet in Erinnerung rufen, positiv, aber auch, was eine Pflicht, eine versäumte Pflicht betrifft, ermahnen. Aber hier denken wir an Aufrufen. Da soll Timotheus ein Vorbild sein, wenn er das tut. Und ein Vorbild im Lehren. In allen Stücken, das sind seine Aufgaben. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben wurde, durch Prophezeiung mit Händeauflegung der Ältestenschaft. Nun, das ist ein etwas größeres Thema. Das würde vielleicht zu weit führen, wenn wir das jetzt noch heute Morgen behandeln wollten. Wir heben es auf. Ich weiß nicht genau, wo ich heute Abend beginne. Ich hatte eigentlich vor, bis zum Ende des Kapitels zu lesen. Aber wir werden einmal sehen. Betet, dass der Herr jedes Mal das rechte Wort gibt.